Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Schön, euch zu sehen. Hammer, wie viele heute da sind, ja? Ich bin der Matthias. Die meisten von euch werden mich kennen. Matthias Schweighofer. Manchmal hilft die Eselsbrücke, wenn man sagt, wie der Schauspieler Schweighofer, Matthias Schweighofer, nur ohne G. Da können sich dann die meisten merken. Genau, und ich darf heute hier predigen. Richtig spannend, oder? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, darf man ja auch sein. Vor allem, wenn man so große Vorbilder wie den Joel und den Christoph hat. Aber ich bin auch, ich glaube auch, ich habe ein gutes Wort von Gott bekommen für heute. Und es ist richtig Hammer, dass wir gemeinsam hier die Auferstehung feiern dürfen, oder? Also, wisst ihr, das ist eine Dimension. Ich glaube, dessen sind wir uns oft gar nicht bewusst. Aber heute werden weltweit an Tausenden von Orten, in Hunderttausenden von Kirchen, wird heute die Auferstehung gefeiert von Millionen von Christen, ja? Und wir dürfen hier auch Teil davon sein, dass wir Jesus feiern für das, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und es war dort so die Begebenheit, dass Leute zum Grab gekommen sind und ihnen wurde gesagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und heute, wir haben es kurz in diesem Titel am Schluss noch gesehen, geht's um Begegnung mit ihm. Und ich weiß nicht, was du für Beweggründe hattest, hierher zu kommen. Vielleicht ist es für dich auch ein Fest, wo wir sagen, ja, wir wollen uns daran erinnern, dass Jesus auferstanden ist. Und du sagst ja, das möchte ich und muss ich bei mir in der Gemeinde, in der Kirche mit anderen zusammen feiern. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, das gehört einfach dazu, zu unserer Kultur. Das gehört als Christ irgendwo dazu, dass man Weihnachten und Ostern in die Kirche geht. Das gehört in unsere Tradition. Vielleicht hat dich jemand überredet, hierher zu kommen. Sag, komm, danach gibt's ein gutes Essen. Vielleicht hat dich jemand entführt, eine Kapuze über den Kopf gezogen, sagt, du musst heute mitkommen, zumindest einmal im Jahr. Was es auch immer ist, ich weiß, dass Gott hier ist und dass er dir begegnen möchte. Und egal, ob wir seit 50, 70 Jahren oder noch gar nicht mit Gott unterwegs sind, er ist lebendig und davon möchte ich mit euch heute in die Predigt starten. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was bewegt die Menschen hier in Oberschwaben, ja, hier in Deutschland. Und dazu gab's jetzt erst vor 2 Tagen Umfragen in den Fußgängerzonen, was die Menschen mit Ostern verbinden, ja. Was ist Ostern für dich? So war die Frage. Oder was feiert man an Ostern? Und ja, es war interessant. Und es war teilweise amüsant, aber auch gleichzeitig richtig traurig, ja. Weil viele wirklich überhaupt nicht mehr wussten, genau wofür steht denn Ostern. So für einen großen Teil war es einfach ein verlängertes Wochenende, ja. Endlich Zeit für meine Hobbys, gutes Wetter, Zeit für Urlaub, Zeit für Familie, Zeit für Festle und so weiter. Das war für einige so Ostern, ja. Dann für andere, die wussten, es hat irgendwas mit unserer Kultur zu tun. Ja, das gehört in unsere Kultur hinein. Wir sind ein christlich geprägtes Abendland. Klammer auf, sind wir eigentlich nicht mehr. Wir wollen wieder christlich geprägt sein, ja, uns wieder prägen lassen. Aber ja, es gehört irgendwie dazu, so 2-mal im Jahr in die Kirche zu gehen, vielleicht auch fürs Gewissen. Und damit hat man dann das Häkchen gesetzt und seine Pflicht erfüllt. Andere hatten gesagt, ja, ich weiß, dass es irgendwas Bedeutsames ist und glaube auch, dass es gut ist, aber es hat sie nicht irgendwie persönlich tangiert, ja. Und dann gab es aber auch noch ein paar wenige, die sagten, hey, es hat was mit mir persönlich zu tun. Ostern ist ein Fest, wo ich ganz persönlich feier und erlebe, dass Gott, dass Jesus lebt. Und ich glaube, wenn es keine Auferstehung gegeben hat, dann können wir den Laden hier schließen. Dann können wir aufhören. Paulus hat einmal gesagt in 1. Korinther 15, Vers 32, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann hat der Glaube keinen Sinn. Wenn du nicht an die Auferstehung von Toten glaubst, wenn du nicht daran glaubst, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann hat dein Glaube keinen Sinn. Und Paulus sagt dann so, dann lass uns lieber essen und trinken, morgen sind wir tot. Er war schon auch Realist, er hat gesagt, warum dann der ganze Aufwand? Aber er hat so viel durchlebt und er wusste, Jesus lebt. Und für die meisten Menschen wird Ostern mit einer Tradition verbunden und nicht mit einer Beziehung. Und lass uns mal ehrlich sein, ja, wie oft sind wir doch in so Alltäglichem, oder? Wie menschlich sind wir doch oft, ja? Wir erinnern uns jetzt heute daran, dass Jesus auferstanden ist und wir feiern es und es ist gut so. Aber wisst ihr, es darf noch viel weiter gehen, ja? Wenn ich weiß, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann hat es einen Bezug in meinen Alltag hinein. Dann hat es einen Bezug in meine Entscheidungen hinein und in dem, was ich tue und wie ich lebe. Und ich glaube, da ist es gut, da wollen wir ehrlich sein, es ist immer wieder gut, da zurückzukommen, zu dem zu sagen, Gott, ja, erinnere mich immer wieder dran, erinnere mich immer wieder dran. Ja, welche Bedeutung hat Ostern für dich? Und wir sind gut darin, dass wir, wie gesagt, hier dass wir es leben und auch bestimmt schon erlebt haben, aber ich glaube, da gibt es noch so viel mehr. Und heute in meiner Predigt, in meiner Botschaft, versetzen wir uns in die Lage der Jünger Jesu. Sie waren Augenzeugen vor der Kreuzigung, sie haben teilweise die Kreuzigung miterlebt und sie haben die Auferstehung auch erlebt. Weil ich glaube, dass wir da auch persönlich ganz viel mitnehmen können. Und genau, das geht so ungefähr 3,5 Stunden. Und dann möchte ich noch eine Brücke bauen zu dem, wie es in unserem Leben aussehen kann und soll. Ich denke, ihr habt genug Zeit mitgebracht, ja? Nein, Spaß. Die einen lachen, die anderen gucken ganz schockiert. Ja, genau. Es ist auch gut, in der Kirche und in der Gemeinde mal zu lachen, ja? Das darf man, gell, Christoph? So. Bevor ich jetzt aber noch mal richtig durchstarte, möchte ich noch beten, ja. Da steht doch alle mal noch gemeinsam auf. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir heute dieses Auferstehungsfest feiern dürfen, dass wir Ostern feiern dürfen, deine Auferstehung. Und danke, Jesus, dass das unsere Herzen berühren darf, ja, unsere Herzen verändern darf, dass es nicht eine Geschichte ist, die irgendwo zu unserer Kultur dazugehört, zu unserem Wissen dazugehört, sondern dass es unser Herz bewegt. Und das ist mein Wunsch für heute, dass du durchbrichst, denn du lebst und du bist lebendig und du bist hier und deine Macht und deine Kraft und deine Autorität sind hier. Und darum bete ich jetzt um dein Wirken. Ja, wir wollen unsere Herzen öffnen, was du zu sagen hast, in Jesu Namen. Amen. Amen. So, also wie gesagt, ich möchte mit euch in der zeitlichen Abfolge noch mal ein bisschen zurückspulen. Und zwar von der Auferstehung noch ein paar Schritte zurückgehen und mit euch die Geschichte anschauen, wie Jesus gewirkt hat und wie er seine Jünger geprägt hat, wie sie ihn erlebt haben. So, Jesus war 30 Jahre alt, als sein öffentlicher Dienst, also nicht sein öffentlicher Dienst im Sinne von dem, was wir heute unter öffentlichem Dienst verstehen, vielleicht eher so das öffentliche Wirken begann. Mit 30 Jahren, ich bin jetzt 34, also vor 4 Jahren aus meiner Perspektive, ja, ein junger Kerle. Aber, und, braucht nicht lachen. bis dahin, bis zum 30. Lebensjahr war er in einem Handwerksbetrieb, hat gearbeitet, hat bei seinen Eltern gewohnt, hat dort gedient, gelebt und so weiter. Und dann mit 30 Jahren begann sein Dienst in der Öffentlichkeit. Und als er diesen Dienst begann, da hat er sich Leute zu sich gerufen, die Jünger genannt, und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und da waren ganz verschiedene Charaktere dabei, ganz verschiedene Personen, die mit ihm zusammen 3 Jahre lang Schritt für Schritt unterwegs waren. Das heißt, sie haben zusammen gegessen, zusammen gelacht, sie haben zusammen gefeiert, sie haben zusammen gedient. Ja? Die Jünger haben erlebt, wie Jesus Leute geheilt hat, wie Leute von den Toten auferstanden sind. Sie sind durch dick und dünn gegangen. Ja? Ich glaube, das hat ihr Leben noch wie nichts anderes geprägt. Das waren die 3 besten Jahre ihres Lebens. Bestimmt auch die 3 herausforderndsten Jahre ihres Lebens. Aber das war eine sehr starke Beziehung da. Und das Interessante ist, sie haben nicht nur gesehen, dass Jesus übernatürliche Macht hat, sondern sie haben auch daran geglaubt, dass Jesus die Erfüllung dessen war, was im Alten Testament über den Messias steht. Dass er derjenige ist, der Befreiung schenken wird. Dass er derjenige ist, der sie aus Gefangenschaft herausführen wird. Sie waren damals unter einer Besatzungsmacht, den Römern. Und ich denke, jeder hatte dort so ein bisschen seine Vorstellung. Jesus hat immer wieder von dem Königreich gesprochen, das er aufbauen wird. Ja, ich werde mein Reich bauen. Und hat natürlich gesagt, und ihr werdet Teil davon sein. Und die Jünger haben sich gezofft und gesagt, hey, ich möchte aber neben dir sitzen, hier und da. Und jeder hat so wahrscheinlich auch innerlich gedacht, wann wird's endlich losgehen? Wann wird er in Jerusalem auf dem Thron sitzen? Ja, also sie waren überzeugt davon, dass er der Messias ist. Und danach haben sie auch gelebt. Ja, ich denke nicht, dass einer von denen nur im Geringsten damit gerechnet hat, dass Jesus sterben wird und dann auch so plötzlich. Sondern mit 33 Jahren, ja, mit 33 Jahren, dann dieses Ereignis der Kreuzigung. Ein Ereignis, wo alle Jünger schockiert waren. Wo ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ja, wir können das sehen, dass in der Nacht, in der Kreuzigung, ihn alle Jünger eigentlich so weit verlassen haben. Sie haben gesagt, ah ja, okay, stimmt, jetzt hat passiert genau das, was du gesagt hast. Okay, wir ordnen das jetzt mal richtig ein und dann passiert das und das und das. Die sind geflohen in alle Richtungen. Plötzlich das, wo sie sich ausgemalt haben, das Königreich, das wovon Gott immer spricht, jetzt halt anbrechen wird, auf einmal zerplatzt, ja. So diese Beziehung zu Jesus, er war ja auch ihr Freund. Er hat mit ihnen, wie gesagt, gelacht und alles. Auf einmal, er ist tot. Ja, diese Vorstellung von dem, dass er regieren wird. Wie kann es nur möglich sein? Er liegt im Grab. Und da die Frage an uns, ja, wie oft malen wir uns Dinge aus, wie oft nehmen wir uns Ziele vor, wie oft planen wir Sachen und wie oft kommt es doch anders, ja. Wie oft bauen wir Dinge auf aus eigener Kraft und dann geschieht es doch anders, ja. Und ich möchte mit euch jetzt 2, 3 Personen mal noch ein bisschen näher anschauen, weil ich glaube, das hilft uns damit, uns auch ein bisschen noch mehr zu identifizieren. So, da war zum Beispiel der Petrus. Ein Petrus, ich liebe diesen Mann, das war so ein, come on, wir packen's an, ja, so ein Hauruck, so ein bisschen auch emotional, so jetzt hat aber hier Vollgas und er war jemand, der sehr von sich überzeugt war, aber auch ein hingegebener Nachfolger und so entschlossen, Jesus zu dienen und ihm nachzufolgen, dass als Jesus gefangen genommen wurde, er ein Schwert packt und nach einem schlägt, dem das Ohr abschlägt. Ich vermute mal, der wollte was anderes wie das Ohr treffen. Aber so einen Eifer hatte der für Gott, für Jesus. Er hat gesagt, nein, du darfst nicht sterben. Ich werd dich verteidigen. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, pack dein Schwert weg. Petrus, und noch was, du wirst mich verraten, ja, du wirst mich verleugnen, du wirst sagen, du kennst mich nicht. Und er sagt, nein, niemals. Vorher werde ich mit dir sterben. Vorher werde ich werde alles für dich geben, selbst wenn alle anderen dich verlassen, ich folge dir nach. Und dann geschieht's, wie es Jesus auch vorausgesagt hat. Er verleugnet ihn dreimal, sagt, ich habe mit diesem Mann nichts zu tun, ich kenne ihn nicht. Was wollt ihr von mir? Und aus eigener Kraft meinte er, er wäre so stark, und dann hat er gemerkt, wie groß sein Versagen war. Und er flieht und er verschwindet aus der Bildfläche mit einem Herz, wo ganz tief verletzt ist, weil er wusste, er hat versagt. Ja, seine eigene Kraft hat nicht ausgereicht, den Maßstäben gerecht zu werden, die er sich auch selber gesetzt hat. Die eigene Kraft einfach verschwunden. Stattdessen Angst, Scham. Immer wieder dieses, ich habe meinen Freund verraten. Ich war nicht treu. Und dann noch eine Person, eine Frau, Maria Magdalena. Eine Frau, von der wir lesen, dass sie ein echt krasses, toughes Leben hatte. Sie war geplagt von ganz viel Dunkelheit in ihrem Leben. Da war so viel Finsternis in ihrem Leben, so viel Gefangenschaft, sie konnte das Leben nicht mehr genießen, ja. Und Jesus ist ihr begegnet und hat sie befreit von Finsternis. Und ich glaube, das war so, dass sie gesagt hat, ich folge dir überall hin. Ja, du hast für mich alles gegeben. Du hast mich aus Gefangenschaft befreit. Und dann sieht Maria Magdalena den, der sie aus Gefangenschaft heraus befreit hat, als Gefangenen weggeführt und am Kreuz hängen. Was muss das in ihrem Leben bewirkt haben? Ja, was muss da in ihr zerbrochen sein? Sie war da am Kreuz und sieht da ihren Herrn sterben, der für sie alles gegeben hat, der sie befreit hat. Vielleicht kamen Dinge hoch wie, oh Mann, jetzt holt mich alles Alte wieder ein. Oh Mann, jetzt ist der, den ich liebe, stirbt hier qualvoll. So, und dann die anderen Jünger, ich nehme einfach mal den Thomas, ich pick den da mal raus. Ich glaube aber, die anderen waren alle auch ähnlich unterwegs. Die sind geflohen. Die sind einfach abgehauen, wo Jesus gefangen genommen wurde, und haben sich zurückgezogen in Verletzung und Angst und so weiter. Und genau, so war die Situation. Jetzt haben wir ein bisschen zurückgespult, jetzt gehen wir mal einen großen Schritt nach vorne. Auferstehung, jetzt kommt der große Change. Jetzt kommt die große Veränderung. Für Menschen Unmögliches ist geschehen. Und mir kam das so, dass damals in der Entstehung der Welt, als Gott den Geist, das Leben eingehaucht hat und den Menschen erschaffen hat, derselbe Geist auch Jesus von den Toten auferweckt hat. Das heißt, wenn du daran glaubst, dass wir nicht durch Zufall entstanden sind, dann ist es für dich auch kein Problem zu glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Und Jesus, der Geist Gottes, weckte Jesus von den Toten auf. Und was für ein Freudengeschrei muss da im Himmel gewesen sein. Wisst ihr, der Vater sendet seinen Sohn auf diese Welt und der Sohn ist treu bis zum Schluss. Und ich glaube, er war so stolz auf seinen Sohn. Er hat gesagt, yes, er hat's gemacht, he did it. Er war treu bis zum Schluss, bis hin zum Tod. Und er hat's geschafft. Jetzt ist der Schuldschein getilgt. Das Opfer habe ich angenommen, ja. Er ist anstelle der Menschen gestorben. Das Grab ist leer. Und Jesus ist dann nicht, als er von den Toten auferstanden ist, nicht direkt in den Himmel gefahren. Hätte er ja machen können, oder? Er sagte, ich werde euch schon irgendwie informieren, dass ich lebe. Jesus hat gesagt, nein, bevor ich zurück zu meinem Vater gehe, möchte ich nochmal meinen Jüngern begegnen. Ich möchte ihnen nochmal zeigen, dass ich lebe. Und das ist auch das, wo ich heute meine Kernbotschaft drin habe. Du brauchst eine Begegnung mit Gott. Egal, ob du ihn kennst, schon lange oder noch gar nicht. Du brauchst eine Begegnung mit ihm. Du brauchst eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Menschen an, denen Jesus begegnet ist. Ich nehme da nur ein paar Beispiele daraus. Als erstes begegnet er Maria Magdalena. Ja, er begegnet der, ich glaube, die ihn wirklich unendlich geliebt hat. Und sie ist immer noch zerbrochen. Und dann steht da in Johannes 20, Vers 14 bis 16. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum meinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo ihr ihn hingelegt habt, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Meister, Rabuni. Es war eine Situation, in der sie so voller Trauer war, in so voller Schmerz, dass sie Jesus erstmal gar nicht erkannt hatte. Dass sie ihn nicht erkannt hat, als sie gefragt hat, hey, warum weinst du? Sie dreht sich sogar noch um und denkt, es wäre der Gärtner. Und dann ruft er sie beim Namen und sagt, Maria. Und ich glaube, mit dem, wie er sie gerufen hat, hat sie erkannt, dass es ihr Herr ist. Sie hat erkannt, es ist Jesus, er ist auferstanden, er ist nicht tot. Und Jesus ruft auch dich beim Namen, ja. Egal, wo du sitzt, egal, wo du dich befindest, Jesus ruft dich beim Namen. Dann haben wir die Jünger. Die haben sich eingeschlossen im Obergemach. Also irgendwie hatten die da so einen größeren Raum, Saal. Und da haben sie sich eingeschlossen aus Angst vor Verfolgung. Angst und Unsicherheit, eine ungewisse Zukunft. Das war ein Häufchen Elend. Und da heißt es dann in Johannes 20, Vers 19 bis 22, es war aber am Abend jenes ersten Tages der neunten Woche, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen in dem Raum, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in die Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Also, die Jünger waren zusammen voller Angst, haben sogar die Türen verbarrikadiert, haben gesagt, hier kommt niemand rein. Und Jesus geht durch diese Mauern hindurch, kommt mitten in ihre Versammlung hinein und sagt, Friede sei mit euch. Er kommt nicht und sagt, ja, ganz schönes Häufchen Elend seid ihr hier, ne? Eigentlich habe ich euch doch gesagt, dass ich wiederkomme. Hättet ihr doch mal bloß geglaubt. Er sagt, Friede sei mit euch. Ja. Und das finde ich so stark, dass Jesus dann hier den Menschen begegnet, die sogar hier die Schotten hochgezogen haben. Die gesagt haben, wir glauben eigentlich gar nichts mehr, wir wissen gar nicht, was wir glauben sollen. Jesus spricht in ihr Leben hinein, Friede sei mit dir. Und er beruft sie sogar und er sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Er sagt nicht so, jetzt tut euch mal Buße und macht und tut, sondern er sagt, hey, ihr seid meine Leute, ich sende euch und empfangt den Heiligen Geist. So, dann haben wir noch den Thomas, den Zweifler. Ich finde den Thomas, den liebe ich sehr. Ist auch, mein Bruder heißt auch Thomas. Sagt ja. Aber Thomas war ein Realist. Thomas hat gesagt, ja, ich glaube, wenn ich sehe. Und wie oft sind wir doch selber so, oder? Oft sagen wir, oh, das kann ich aber nicht ganz glauben. Wenn ich sehen würde, dann würde ich glauben. Und Thomas hat das nicht aus einer falschen Art getan, dass er gesagt hat, ja, ich werde dir schon beweisen, dass es nicht stimmt. Sondern er hat gesagt, ich will es glauben, aber ich brauche noch einen Beweis dazu. Und Thomas war nicht bei dieser Versammlung dabei, wo die Jünger so sich eingeschlossen haben. Deswegen kommt Jesus nochmal. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Thomas hat es bis dato noch nicht geglaubt. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen, sie waren immer noch verschlossen. zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deine Finger an diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Wie stark, ja. Jesus auch ihm gegenüber ohne Vorwürfe, wo er sagt, hey, du brauchst oft Beweise, um zu glauben. Und er fordert ihn danach aber schon auch heraus, sagt, hey, ist gut, wenn du darin wachst, auch zu glauben, wenn du nicht siehst. Aber er begegnet ihm nicht mit Vorwürfen. Und wie oft sind wir doch selber so, oder? Herr, gib mir irgendwie ein Wort, gib mir irgendwas, ich brauche das, ich brauche das. Jesus sagt, hey, glaub mir. Und dann kommen wir zu Petrus. Der Letzte, ich hab's gleich. Petrus voller Selbstverdammnis, seine eigene Kraft hat nicht ausgereicht. Und was macht Petrus? Er geht zu seinem alten Job zurück. Ja, er geht wieder los und geht fischen. Und sagt, so, wenigstens das kann ich vielleicht noch. Ja. Alles andere hat ja nicht geklappt. Da haben wir mal die Mission beendet, jetzt geht man halt wieder zurück. Und dann begegnet auch Jesus ihm. Und Jesus macht zuerst mal am Ufer so ein Essen. Essen ist immer gut. Und dann ruft er sie, die sind gerade auf See raus und sagt, kommt her. Und sie wussten immer noch nicht, ist es Gott, ist es Jesus, ist es er wirklich? Und dann sagt er, hey, ich bin's, ich bin's wirklich. Und er fragt Petrus, liebst du mich? Er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Liebst du mich? Und Petrus, glaube ich, hat da in dem Moment realisiert, ja, ich mit all meinem Versagen, mit allem, was ich nicht kann und nicht schaffe, Jesus geht's darum, ob ich ihn liebe. Und das möchte ich auch dich fragen, ja. Liebst du ihn? Liebst du Jesus? Ich glaube, damit sind viele Fragen geklärt. Und Jesus setzt ihn wieder ein und sagt, du bist ein Mann, mit dir will ich Gemeinde bauen. Er sagt nicht so, jetzt gibt es erstmal einen Grundkurs nochmal hier, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Nachdem, wie du mich verletzt hast, wie du mich verleugnet hast, vor den Menschen bloßgestellt. Er sagt, nein, ich will mit dir Gemeinde bauen. Dass du mich liebst, ist genug. Ja. Du brauchst Begegnung mit ihm. So, und ich komme so langsam zum Schluss. So langsam, ich habe es noch nicht ganz. Weil ich hatte auch einen Eindruck in der Vorbereitung für diese Predigt. Und den möchte ich euch noch weitergeben. Und ich glaube, dass er hier auf sehr viele zutrifft. Wir kommen aus einer sehr taffen Zeit heraus. Ja? Wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie hinter uns, die ist auch noch nicht vorbei. Aber es war eine Zeit oder ist eine Zeit, in der es so viel Veränderungen gegeben hat, wie es vorher noch nie in den meisten Leben gegeben hat. So viel hat sich verändert innerhalb kürzester Zeit. So viel Veränderung an Arbeitsplätzen, so viel Unsicherheit, so viel Einschränkung, so viel Spannung in Familien, so viel Streit in Familien, oft Ausgrenzung und Einsamkeit. Ich glaube, jeder hat da sein Päckchen zu tragen gehabt. War keiner, glaube ich, da, der gesagt hat, endlich Pandemie. Vielleicht ist aber auch Wut und Enttäuschung da. Wir haben gebetet, dass das aufhört und so weiter und es wurde immer schlimmer. Und ich hatte den Eindruck, dass viele Leute auch hier sind, die immer noch so eine Last mit sich tragen. So eine starke Last. Das ist schön und gut zu sagen, ja, der Herr ist auferstanden, er lebt, Halleluja. Er ist auferstanden und dann heißt ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Das können wir alle, ja. Aber ich glaube dennoch, dass da viele Leute da sind, die eine große Last tragen. Und ich glaube, dass dir Gott heute ganz persönlich begegnen möchte. Ostern wird erst dann für dich persönlich, wenn die Auferstehung Jesu dein Herz trifft. Unser Verstand, wenn wir es nur wissen, dann wird es nicht lebendig. Und wenn du sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht, dann ist genau auch heute dein Tag. Ostern ist nicht ein jährliches Erinnern, sondern eine Lebensveränderung, Tag für Tag. Und du brauchst diese Begegnung mit Jesus nicht nur an Ostern, du brauchst sie täglich. Ja, wisst ihr, wir malen uns das manchmal aus, Begegnung mit Jesus, da erscheint mir der Engel und die Himmelsleiter kommt runter. Nein, manchmal ist es nur ein Gedanke. Manchmal ist es nur irgendeine Person, die dir was zuspricht. Manchmal ist es vielleicht eine Last, wo du merkst, hey, ich gebe sie Gott ab. Das ist Begegnung mit Jesus. Und um jetzt hier an die ganze Sache noch einen Knopf ranzumachen, glaube ich, ist es gut zu wissen, was das Wort Gottes sagt. Ja. Wir sind gerade auch in einer Reihe in unseren Connect-Gruppen, die Waffenrüstung genannt wird. Da geht es darum, dass wir auch in Herausforderungen stehen, Kämpfe durchleben und so weiter. Und Jesus hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung diese Mächte entwaffnet. Du bist nicht Opfer. Egal, was in deinem Leben vor sich geht, egal, was dich plagt, wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst, bist du nicht Opfer. Und gibt es die Bibelstelle, wo Jesus das, oder ich glaube, Paulus sagt es hier, Kolosser, Paulus, was? Paulus, genau. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat all unsere Verfehlungen vergeben. Der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die göttlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Amen. Und für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Römer 8, Vers 1 und 2. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die in Jesus Christus, die mit ihm verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der dich lebendig gemacht hat, hat dich davon befreit. Ist das nicht eine gute Botschaft? Und lasst uns das mitnehmen in unser Leben, in unseren Alltag hinein, in die Entscheidungen, die wir treffen. Lass diese Begegnung mit ihm zu einem Alltäglichen werden, ja. Ich bitte jetzt noch kurz die Band nach vorne. Und ich fände es schön, wenn wir noch gemeinsam aufstehen. Ich würde echt noch gern für euch beten. Vielleicht konntest du dich mit einer dieser Personen identifizieren, die ich genannt habe, diese Jünger, die so, wo viel zerbrochen war, wo sie nicht wussten, wie es weitergeht, wo sie Lasten tragen von Verletzungen. Und vielleicht bist du aber auch hier und sagst, nee, ich hatte noch nie eine persönliche Begegnung mit Gott. Und heute ist der Tag, an dem der Jesus seine Hand ausstreckt und hier seine Wunden zeigt, ja, wo sie die Nägel durchgeschlagen haben, wo sie in die Seite gestochen haben, und er sagt, hier bin ich. Und ich wünsche mir von dir eine Antwort. Und vielleicht sind auch Menschen da, wo das Bild zutrifft, wo ich hatte, dass da echt noch eine große Last da ist, dass da noch viel Dinge da sind, wo sie sagen, ich muss selber stark sein, ich muss die ganze Zeit aus eigener Kraft Dinge tun und ich kann eigentlich schon gar nicht mehr. Vielleicht bist du da und sagst, ja, ich habe es oft genug probiert, aber ich komme immer wieder an meine Grenzen. Oder es ist auch aus dieser Zeit, in der wir kommen, immer noch Verletzung da, zerbrochene Herzen. Und ich möchte den Satz immer wieder sagen, du brauchst Begegnung mit ihm. Du brauchst Begegnung mit ihm. Da wünscht sich dein Herz und lass dein Herz nicht hart sein, sondern Mach es auf. Vielleicht schließ mal kurz die Augen und ich bete noch für dich. Und wenn du merkst, hey, das hat mich angesprochen, ich habe da wirklich diese Last, ich habe da echt so viel, ich bin kraftlos und ich brauche eine Begegnung mit ihm, dann gib mir mal kurz ein Handzeichen, dass ich einfach für dich beten kann. Ja, dann streck einfach kurz deine Hand aus, weil er ist hier und er sieht dich und er möchte dir heute begegnen. Ist da im Namen Jesus so viel Autorität und so viel Kraft, kann in deinem Leben auf einmal eine Veränderung bringen. Lass die Chance nicht vorbeigehen. Sag Jesus, hier bin ich mit allem, was ich bin, vielleicht auch mit meinem Versagen. Und ich bring's zu dir, ich brauche Begegnung mit dir. Du lebst, du bist auferstanden und das will ich glauben. Vielleicht bist du auch da und sagst, ich habe es noch nie vorher erlebt, aber heute ist der Tag. Jesus, und ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir, dass du die Hände siehst und die Herzen siehst. Vater, und Auferstehung ist nur dann persönlich, wenn es unsere Herzen trifft. Und ich bete, dass du jetzt die Herzen triffst, Jesus. Genau da, wo es die Menschen brauchen. Ganz genau da, wo sie stehen. Jesus, begegne du ihnen jetzt, wo Nöte da sind, wo Lasten da sind, zerbrech du sie im Namen Jesu. Du bist der Auferstandene. Du hast den Tod besiegt. In dir ist Macht und Kraft, Dinge auf einmal zu verändern, neuen Glauben zu schenken, neue Zuversicht, Wunden zu heilen, Jesus. Und hier sind wir. Wir lieben dich und wir preisen dich, denn du bist gut. Und dir gehört die alle Ehre, Jesus. Ja, wir wollen jetzt noch ein gemeinsames letztes Lied singen. Und auch wenn du sagst, hey, mich hat es angesprochen, ich habe mich jetzt nicht gestreckt, dann gib ihm trotzdem eine Antwort, ja? Lass es nicht an dir vorbeigehen. Er ist hier. Er ist auferstanden, er lebt. Und die Macht der Finsternis, Sorgen und alles, was da ist, das darf dein Leben nicht bestimmen. Jesus ist größer und er ist hier. Du brauchst Begegnung mit ihm. Amen.
Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info@fcg-rv.de. Oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.